ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit Hans-Georg Greger, der für Bio-Lebensmittel brennt. Für Obst, Gemüse, Käse, Joghurt, alles, was es so braucht. Das hat er schon lange verkauft, bevor Bio in jedem Supermarkt zu haben war. Selbst Prinz Charles hat ihn Mitte der 90er in seinem Laden in Kassel besucht. Warum? Darüber reden wir. Vera John und Hans-Georg Greger. Hallo.
Hallo.
Herr Greger, warum schlägt Ihr Herz denn so für Bio-Lebensmittel?
Ja, das ist schwer zu sagen. Das ist wahrscheinlich schon aus der Kindheit so entstanden, dass ich mit meiner Mutter gerne auf den Markt gegangen bin. Und da gab es natürlich ein Stückchen Wurst und grundsätzlich schon Interesse für Lebensmittel. Und dann habe ich halt Biolandwirtschaft in Witzenhausen studiert und da ist dann schon ein gewisses Feuer entbrannt.
Weil Sie sagen, das ist einfach wichtig für die Natur oder...
Ja, eigentlich, ja, das zweitrangig eigentlich, aber eigentlich war es schon über den Geschmack. Also ich bin schon irgendwie so ein Verfechter von natürlichen Lebensmitteln. Und es hat mich schon immer gestört, auch die Chemie auf den Feldern und so weiter. Mehr, aber auch wirklich über den Geschmack, muss ich sagen.
Sie sind 1956 geboren, haben Ende der 70er Abi gemacht und damals haben Sie zwar vielleicht schon mal auf dem Markt ein Stück Wurst gegessen, aber Sie haben sich ja noch nicht so für Bio interessiert. Sie wollten eigentlich nach Kanada auswandern. Wie kam es denn dann jetzt von Kanada zu Bio studieren in Witzenhausen?
Naja, das war diese Sehnsucht, der man hatte, so Sehnsucht nach der Natur, weite Landschaften. Da hat man natürlich romantische Vorstellungen. Und wie das so ist in so einem gewissen Alter mit 19, 20, da habe ich einen Freund gehabt, da haben wir gesagt, okay, wir gehen zusammen nach Kanada und wandern aus und was weiß ich, was wir alles machen wollten.
Abenteuer.
Abenteuer, wenn man 20 ist, sucht man das Abenteuer, dann vor allem, eigentlich will man ja immer raus aus Kassel. So ist es mir gegangen, es hat nie geklappt, aber jedenfalls war der Traum Kanada. Und dann hat das aber nicht funktioniert. Ich war auch nur dann 3 Monate, dann glaube ich da, 4 Monate, ja. Das hat mir super gefallen in Kanada, das war wunderbar. Aber dann war schon so, na, wo gehe ich hin? Und auch nicht richtig eine Idee. Schreiner wollte ich werden, das wollte ich werden, das wollte ich werden. Und dann hat sich das aber irgendwie so, einmal habe ich eine Freundin getroffen, habe ich gefragt, was machst du? Och, ich studiere Landwirtschaft. Och, Landwirtschaft, super, mache ich. Das war dann gleich der Funke. Das kam ich gar nicht drauf, dass ich das als Städter Landwirtschaft studieren könnte. Aber da habe ich mich in Göttingen beworben und das hat auch gut funktioniert. Dann bin ich nach Göttingen gegangen. Dann fing die ganze Sache an. Aber Göttingen war nicht mein Pflaster. Das war halt sehr wissenschaftlich. Da haben wir die ersten Semester gleich wie die Mediziner die ganzen Physik und das und jenes gehabt. Und da habe ich gemerkt, das ist es eigentlich nicht. Und dann hat sich schon die Tür aufgetan für Witzenhausen, die damals dann schon beworben haben, ökologische Landwirtschaft. Und das hat mich sehr interessiert. Da musste ich aber ein Jahr Praktikum machen, hatte ich aber noch nicht. Und das war auch gut so. Dann bin ich nach Kloster Ettal gegangen. Da war auch ein Freund da unten in der Nähe von mir. Der hat in Freising studiert. Denke ich, okay, das passt, da unten gehe ich hin. Und dann war ich in Kloster Ettal. War schon... eine Herausforderung auch.
Warum?
Die Leute waren anders. Die sind schon, wenn ich als, wie soll ich denn sagen, als Preis oder Preuß oder wie sie mich genannt haben, da runterkomme, wird man nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen. Es ist schon eine sehr eingeschworene Gemeinschaft und ja, das muss ich mich durchsetzen. Die waren nicht unbedingt gleich wohlgesonnen mir, aber ich habe mich dann sehr gut behauptet. Und nachdem die gemerkt haben, naja, der Junge kann mit anpacken, ja, morgen müssten wir um 5 oder was die Kühe von der Weide treiben, melken und so weiter. Und ja, mein Schweizer zum Beispiel, der war dem Alkohol immer ganz gerne zugeneigt, den musste ich jeden Morgen wecken und dann manchmal hat es nicht geklappt mit dem Wecken, dann musste ich halt selber melken und das hatten die dann aber letztendlich anerkannt und fanden sie in Ordnung, ja.
Ihr Schweizer?
Schweizer ist praktisch Melkmeister.
Ah.
Ja, das ist der andere Begriff, da unten heißen die alle Schweizer, wahrscheinlich kommt das von der Schweiz und Melkmeister sagt man hier, das... Genau.
Ach so, und wenn der mal ein bisschen zu viel über den Durst,
ja, das
dann
kam
haben
öfters
Sie
mal vor und er hat mich dann beschimpft, aber eigentlich ein ganz lieber, netter Kerl, wirklich, muss man sagen. Aber damit musste ich mich beweisen. Und dann war ich auch noch Kriegsdienstverweigerer. Und das kam dann auch mal raus. Dann haben sie mich als Vaterlandsverräter beschimpft, natürlich. Ja, nun, das ist dann so. Da konnte ich mich aber gut durchsetzen und dem entgegen auch was halten. Ja.
Aber das heißt, da unten haben sie das erste Mal dann so richtig praktisch Landwirtschaft erlebt und eben nicht nur so wie in Göttingen mit Chemie und Bio und so.
Eigentlich ist das der bessere Weg, dass man erstmal in die Praxis geht, damit man merkt, das ist mein Ding oder ist es nicht. Also so wie ich es gemacht habe, ohne Praxiserfahrung oder große Praxiserfahrung nach Göttingen gehen oder Landwirtschaft studieren, ist nicht so sinnvoll. Und ja, da habe ich schon gemerkt, das ist genau eigentlich das, was ich machen will. Das macht mir viel Spaß. Und dann war es, Witzenhausen ist natürlich auch wunderbar. Das ist so richtig familiär. Da kennt jeder jeden. Einmal in der Woche ist Markt, dann treffen sich alle da. Also das war schon genial.
Witzenhausen, muss man vielleicht noch dazu sagen, das war damals ja was ganz Besonderes, weil 1981 die weltweit erste Professur für ökologische Landwirtschaft da eingerichtet worden ist.
Genau.
Und Witzenhausen ist auch nicht weit hier von Kassel. Wie groß war denn damals diese Aufbruchsstimmung unter den Studenten, die da diese ökologische Landwirtschaft jetzt auch studieren konnten?
Ja, das kann man schon sagen, das war schon eine sehr große Aufbruchsstimmung. Vorher gab es ja nur die internationale Landwirtschaft da, die normale Landwirtschaft und jetzt zusätzlich noch die ökologische Landwirtschaft. Und gefühlt würde ich sagen, mindestens die Hälfte waren ökologische Studenten, die klar in Bauwagen gewohnt haben und alles, was dazu gehört. Das ist schon eine richtige Aufbruchsstimmung gewesen. Auch damals haben sich ja auch die Grünen irgendwo gegründet. Das passte alles schon so zusammen da in der Richtung. Ne?
Also so Strickpulli, lange Haare, Getreidemühle?
Genau. Super, genau so war das. Naja, nicht wirklich. Aber es gab natürlich schon viel Strickpullis, wo abends wurde irgendwie zusammengesessen und gestrickt. Grundsätzlich war das nicht unbedingt mein Ding. Hab das alles gerne mitgemacht, so, das war super, aber ich habe eigentlich war jetzt nicht so auf dieser Welle da mit gestrickt so und so. Ja, war ich nicht unbedingt. Es hat mich super interessiert, ja.
Ja. Wurde sich denn da auch gefetzt? Weil Sie haben ja gesagt, es gab jetzt diesen einen Lehrstuhl für ökologische Landwirtschaft, aber ansonsten waren da ja eben auch noch die konventionellen Professoren und Studierenden.
Ja, genau, das stimmt. Da haben wir zum Beispiel in der Landtechnik, das war schon interessant, da hatten wir einen Professor, der war der konventionellen Landwirtschaft sehr zugetan, ein super Typ eigentlich, der auch viel, viel wusste, aber seine Vorbehalte hatte gegen ökologischen Landbau. Und mit dem haben wir uns dann schon sehr gestritten, aber das auf so eine ganz positive Art und Weise, muss man sagen, wo beide was von miteinander gelernt haben. Und das war sehr von Vorteil, ja, muss ich sagen.
Können Sie ein Beispiel nennen, was da so Inhalte waren, wo Sie sich gestritten haben?
Ja, eigentlich ging es dann mehr so um Massentierhaltung. Das war natürlich immer ein Wunderpunkt. Die haben natürlich so einen Landtechniker, der sagt, hier so ein Stall, passen so und so viel 1000 Schweine rein. Das ist ökonomisch genau das Richtige. Und wir haben natürlich gesagt, es geht um Tierwohl. Das und das können wir nicht machen. So gab es dann schon Auseinandersetzungen, dass es nicht nur danach geht, wie kann man am meisten Geld verdienen, weil es geht ja auch um ethische und moralische Dinge. So wie wir mit unseren Tieren umgehen, so gehen wir auch manchmal mit Menschen um, also oder umgekehrt. Also wir müssen Respekt vor unseren Tieren haben.
Das höre ich aber jetzt schon raus, es geht nicht nur um Geschmack bei Ihnen, bei Bio-Lebensmitteln sondern auch schon diese ethische Dimension.
Das stimmt. Also ich bin ein großer Verfechter dafür, dass die Tiere, die wir essen, und ich esse gerne Fleisch, aber dass die so leben, dass es ordentlich ist, dass es respektvoll ist, weil wir haben seit Jahrtausenden essen wir Fleisch oder jagen oder sowas. Aber so, was wir jetzt machen mit der Massentierhaltung, das ist schon, eigentlich kann man es nur so sagen, es ist schon eklig. Eigentlich gehört es komplett verboten, diese große Massentierhaltung, obwohl es auch im Biosektor, kann man ja nachher nochmal drüber sprechen, auch Tendenzen gibt, die nicht in Ordnung sind. Ja.
Jetzt hätten Sie ja Landwirt werden können und oder vielleicht auch in die Forschung gehen. Warum Sie sich für einen Bioladen entschieden haben?
Ja, das ist nicht.
Darüber reden wir gleich, ne? Und natürlich auch über Prinz Charles, warum er Ihren Laden sehen wollte. Vorher gibt's aber Musik von Peter Gabriel, Sledgehammer. Das passt in die Zeit, oder?
Das passt in die Zeit, das war genau die Zeit, wenn, ich weiß auch nicht, ich habe dann immer, wenn Sledgehammer irgendwo in der Disco oder irgendwo gespielt hätte, dann ab auf die Tanzfläche und dann wurde natürlich abgerockt, ja.
Good high.
Angeschrumpelte Äpfel, die kann Hans-Georg Rieger gar nicht leiden. Schon lachen. Der Bio-Pionier ist heute zu Gast bei mir, Vera John, im Doppelkopf in HR2 Kultur. Die Folge ist auch jederzeit nachzuhören in der ARD Audiothek. Herr Rieger, was haben denn angeschrumpelte Äpfel damit zu tun, dass Sie Ende der 80er einen Bioladen aufgemacht haben?
Naja, das war halt so. Das gehörte ja fast zum Image, dass wenn man in so einen Bioladen geht, und das war selten, dass man da frische Äpfel gekriegt hat. Und das war mir eigentlich zuwider. Eigentlich ist es ja so eine Idee gewesen, wir haben die besten Bio-Lebensmittel und diese Bio-Lebensmittel sollen natürlich auch vernünftig und ordentlich aussehen. Und das war mir schon ein Dorn im Auge. Ich wollte Lebensmittel anbieten, die genauso aussehen wie in jedem Lebensmitteleinzelhandel, ob Rewe, Edeka, aber die sollen ordentlich schön aussehen, Selbstbedienung, helle Läden und nicht nur Holzregale. Holzregale können es sein, aber es muss schön sein. Und das war mir eigentlich schon, lag mir richtig im, ja,
also
auf meiner Seele.
Dass nicht ich so das dieses hin. Öko, da muss die Möhre krumm sein und der Apfel angeschrumpelt.
Ja,
sondern
das ist natürlich gemein, sowas zu sagen. Das war natürlich nicht immer so. Das muss man ja auch dazu sagen. Warum waren die geschrumpelt? Weil die keine Kühlzellen hatten, weil die keine Technik hatten, die Sachen frisch zu halten und so weiter. Weil diese Szene ist ja auch entstanden mit null Geld. Eigentlich haben die IKEA-Regale aufgebaut und dann die Kisten reingestellt. Ich hatte dann schon die Idee, ich möchte Geld in die Hand nehmen. Alle Technik, die wir haben, Kühlzelle und so weiter, das nehmen wir. Und ich wollte eigentlich auch einen Laden haben, der nicht darauf aus ist, nur bestimmte Verbrauchergruppen bei mir in den Laden zu haben. Ich möchte alle erreichen, wirklich alle. Und ich möchte nur, dass die gute Lebensmittel kriegen, sich wohlfühlen, und das ist mir schon ein großes Anliegen. Es gibt noch viel mehr Sachen, die mir wichtig sind, warum man so einen Laden, wie ich den jetzt mache, auch betreibe. Das geht nicht nur um Lebensmittel, aber das kann ich vielleicht noch mal erzählen. Oder?
Erzählen Sie es ruhig jetzt.
Ja, das ist immer so. Die Leute sollen bei uns in den Laden kommen, jetzt mittlerweile ist ja meine Tochter Janina dabei, die sollen in den Laden kommen und sich wohlfühlen. Das ist das A und O. Und wenn ich sehe, wie die Leute bei uns in den Laden reinkommen, natürlich kaufen die ein, aber die quatschen sich die Ohren voll. Das ist herrlich. Ich treffe so viele Leute, nette Leute, und dann wird geredet, gediskutiert. Und das ist etwas, das ist wie eine Begegnungsstätte. Und das macht mir das Herz froh, muss ich sagen.
Sie wollten von Anfang an ja auch ein Vollsortiment. Also die Kunden sollten wirklich alles in ihrem Laden kaufen können, so wie man sonst eben in den Supermarkt geht.
Ja.
Nur eben in Bio. Das war aber jetzt gar nicht so einfach. Warum?
Ja, manche Probleme gab es natürlich daher, dass es schlechte Ernten gab. Dann konnten wir das nicht anbieten. Also zum Beispiel, wenn es im Supermarkt Erdbeeren im Winter gibt, ja, die konnten wir nicht anbieten. Das ist halt im Bio-Bereich nicht möglich gewesen. Ich sage gewesen. Heutzutage ist das möglich wieder. Auch kann man sich darüber streiten, ob das einen Sinn macht.
Frisches Biofleisch, das war auch nicht so einfach. Ne? Sie haben das, glaube ich, als einer der ersten in Deutschland in einem Bioladen verkauft. Was war da denn so die Herausforderung?
Ja, das war eigentlich schon meine Idee, auch unbedingt Biofleisch anzubieten. Weil für mich ist ein Bioladen nur erst dann komplett, wenn der auch diese Produkte anbieten kann. Oder eine richtig schöne frische Käsetheke, was durchaus heute Standard ist. Aber zu der damaligen Zeit, als wir aufgemacht haben, war
der 80er,
das, das war 89, da war das nicht üblich. Und da waren wir wirklich Pioniere oder Vorreiter in dem Bereich, gerade im Bereich Fleisch. Und da habe ich auch viel Lehrgeld bezahlt. Weil was macht man, wenn abends das Gehackte übrig ist? Verkaufen dürfen wir es nicht mehr. Dann habe ich natürlich das Gehackte mit nach Hause genommen. Ja. Habe mich dann abends um 8 noch hingestellt, habe Frikadellen gebrutzelt, die wir dann, natürlich heute darf man das nicht mehr, macht man auch heute nicht mehr, dann natürlich auch verkauft haben als Frikadellen. War wunderbar gegangen. Und die Kinder von uns haben gejubelt.
Apropos die Kinder. Sie haben 4 Kinder,
ja,
und die sind vor allem eben mit Resteessen aufgewachsen, stimmt's?
Das stimmt, das muss man wirklich so sagen, weil wir hatten ja auch ganz viel Reste im Gemüse, was nur ein bisschen schrumpelig welk ist. Das haben wir mit nach Hause genommen, oder meine Frau Claudia Neumann, die war da wunderbar, hat die das einfach alles verwurstelt, kann man so sagen. Und ja, unsere Kinder sind mit ganz vielen Sachen groß geworden, die abgelaufen waren auch. Das ist so.
Was ja eigentlich auch ganz in Ordnung
völlig
ist.
Ne? Völlig in Ordnung.
Mindesthaltbarkeit, nicht?
Genau. Ja, die waren nicht verdorben, natürlich nicht, um Gottes Willen. Ja.
Haben Sie denn irgendwann mal gezweifelt, wollten Sie mal alles hinschmeißen, so ein kleiner Bioladen vor Ort?
Naja, hinschmeißen, da gab es schon eine Entscheidung. Also nachdem wir den Bioladen aufgemacht haben, nach 2 Jahren kam Alnatura bei uns in die Nachbarschaft und die haben uns natürlich eine große Konkurrenz geboten. Und da gingen unsere Umsätze gingen schon sehr nach unten und das war schon eine große Herausforderung. Auch waren die Spannen, die wir von unseren Landwirten gekriegt haben, nicht besonders gut. Und da haben wir schon gemerkt, oh, jetzt müssen wir uns was überlegen, wie wir weiter wirtschaften können. Und da haben wir, ja, waren wir schon mal kurz davor aufzuhören, ja.
Wie haben Sie es denn dann geschafft?
Naja, wir haben es so geschafft. Wir haben gemerkt, im Moment sind wir nicht mehr konkurrenzfähig. Und dann war aber bei uns um die Ecke ein Plusmarkt, der war leer. Und da habe ich schon immer so ein Auge drauf gehabt und mir denke, ach, dann gehen wir doch da rein. Der ist viel größer gewesen. Vorher waren wir in so einem kleinen Laden von 120 Quadratmeter. Der hatte so an die 400 Quadratmeter. Gehen wir doch dahin. Und nachdem wir mal dann in Urlaub waren und ich weiß noch genau, bei Cuxhagen auf dem Berg hoch, habe ich der Claudi das meiner Frau erzählt und dann haben wir da kurz drüber geredet. Das waren vielleicht 5 Kilometer, die wir da drüber geredet haben. Und da waren wir uns beide super einig. Wir gehen in den Laden, machen das von vornherein neu und machen das so, wie wir uns das vorstellen. Und das ist so wie so ein Highlight gewesen. Ich werde das nie vergessen. Und da bin ich meiner Frau auch unglaublich dankbar, dass wir das zusammen so machen konnten.
Ja. Das ist ja auch sehr mutig, wenn man eigentlich merkt, oh, wir sind nicht konkurrenzfähig, dann zu investieren in einen größeren Laden.
Wir haben die Gefahr gar nicht gesehen, sondern wir waren sicher, wir sind besser als die. Wir können viel mehr machen, wir sind flexibel, wir arbeiten Tag und Nacht von mir aus, das ist mir doch egal. Wir sind ja nicht angestellt, sind mit so viel Eifer und Feuer da reingegangen, dass das auch gut funktioniert hat. Aber man muss natürlich auch sagen, wir haben uns dann natürlich auch von unseren Landwirtschaften, wir hatten vorher ein Franchise-System sozusagen, Schmanddippen hieß das, und da hatten wir nicht so viel Bewegungsfreiheit. Und von denen haben wir uns dann gelöst auch und haben dann mit den Bauern weiterhin noch zusammengearbeitet, aber selbstständig, dass wir das so gestalten konnten, wie wir wollten.
Und Sie haben, glaube ich, auch immer mal geguckt, wie die Preise bei Alnatura sind, ne, oder?
Naja, gut, das stimmt. Ja, vorher hießen wir Schmanddippen. Schmanddippen fanden wir auch doof und so weiter. Und meine Frau hat gesagt, Schmanddippen heißen wir nicht mehr. Wir heißen jetzt Biomarkt Gregor, wunderbar.
Vielleicht ganz kurz für alle, die nicht aus Nordhessen kommen. Schmanddippen, das ist quasi ein Topf.
Ein Sahnetopf.
Für Schmand.
Ja, für Schmand. Das ist damals so entstanden. Ja. Ja, natürlich, Alnatura hat uns das Leben schwer gemacht und dann bin ich rübergegangen, habe mir geguckt, wie machen die Preise, und so ein größerer Konzern, der kann nicht von heute auf morgen oder innerhalb von Stunden die Preise ändern. Dann habe ich mir angeguckt, wie sind die Preise dort, was haben die für Angebote, und bin dann einfach zu uns rübergegangen, habe die Preise umgeändert, habe die immer 10 Cent billiger gemacht oder irgend sowas in der Richtung. Ja, und so, ich weiß nicht, ob das was genützt hat, das kann ich nicht sagen, aber ja, das war zumindest für uns so ein Ansporn, dass keiner sagen konnte, der Biomarkt Gregor ist teurer als andere. Nee, das Image hatten wir so ein bisschen, aber ich habe so dagegen gearbeitet eigentlich, dass es nicht ist. Und wir haben zum Beispiel ein Produkt, das hieß Samba, da waren wir die billigsten von ganz Deutschland.
Samba, was ist das?
Samba ist das Nutella aus der Biobranche. Im Prinzip, das ist so ein Nussmus-Aufstrich. Fahren sie alle drauf ab. Traumhaft lecker. Und das war natürlich schon teuer. Und das wusste jeder, der irgendwie Öko kauft, wusste wie den Preis von Samba. Und da haben wir gerade mal gar nichts draufgeschlagen oder wenn Euro oder irgend sowas. Und da haben wir das palettenweise verkauft. Heute ist das nicht mehr jetzt so. Ich weiß gar nicht, warum. Aber das war damals so für mich so ein Aushängeschild, dass da in dem Bereich schlicht uns jetzt keiner, oder die Butter, die war immer bei uns am billigsten, auch wenn die Kunden das vielleicht gar nicht so registriert haben, aber ich wusste, im Teegut kostet die Butter so und so viel, bei uns kostet sie 10 Cent weniger.
Aber das heißt, das sind ja auch so, so Kernprodukte, wo man wahrscheinlich genau, weiß, natürlich. Da wissen die Leute die Preise und
Bananen,
bei den anderen.
Das sind alles diese Produkte, wo das weiß jeder Kunde. Und ja, so haben wir uns versucht, dagegen zu aufzuklären, ob es funktioniert hat, ich weiß es nicht.
Also über 35 Jahre gibt es Ihren Laden ja jetzt und er brummt wirklich. Als ich neulich bei Ihnen war, da hat mich ein Paar aus Gießen angesprochen. Die waren gerade mal so auf Ausflug in Kassel und die haben mich dann gefragt, ob es denn immer so voll wäre hier. Sie hätten ja auch Naturkostläden in der Stadt, aber so viel Kundschaft hätten Sie da nie erlebt. Was würden Sie sagen, was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs, außer dass die Samba am billigsten ist?
Ja, das ist, weiß ich auch nicht manchmal.
Wir haben eben schon kurz über Ihre vier Kinder gesprochen, die mit Resteessen aufgewachsen sind.
Ja.
Ihr Sohn Antonio, der ist ja nicht in Ihre Fußstapfen getreten, sondern Musiker geworden. Und jetzt hören wir einen Song von der Band, in der er spielt, von Milky Chance. Wer sie nicht kennt, die hat mit Stolen Dance einen weltweiten Hit, geben auf allen Kontinenten Konzerte. Und Sie haben sich gewünscht den Unknown Song. Mit welchem Instrument ist Ihr Sohn da dabei? Er spielt ja mehrere.
Ja, der spielt natürlich Gitarre. Bei dem Song ist er dabei mit Mundharmonika, was so irgendwie ein bisschen sein Steckenpferd ist. Und das Schöne ist, da spielt auch noch Paulina Eisenberg mit bei. Und die ist immer auch bei uns vorm Laden, wenn wir Herbstgrillen hatten oder sowas oder Willemsöhe ist beleuchtet, hat die mit bei uns vorm Laden gespielt. Und eine Zeit lang hat die mit denen zusammen Musik gemacht.
Oh, 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 oh
Milky Chance Unknown Song. Herr Greger, wie stolz sind Sie, dass Ihr Sohn mit dieser Band weltweit auf der Bühne steht?
Ach naja, stolz wäre jetzt übertrieben. Das finde ich nicht. Ich kann Ihnen sagen, worauf ich stolz bin. Das sind alle unsere vier Kinder, dass die sich untereinander gut verstehen. Darauf bin ich stolz, auf alles andere nicht so.
Hans-Georg Greger, zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur, bei mir Vera John. Ihr Bioladen, das ist eine Institution in Kassel und wer reinkommt, der sieht an einer Wand auch Zeitungsartikel über Sie und Ihren Laden und das unter anderem ein Foto zu sehen von Ihnen und Prinz Charles, dem heutigen King Charles. Der hat Sie 1997 in Ihrem Laden besucht. Da war doch bestimmt Ausnahmezustand, oder?
Hundertprozentig war der Ausnahmezustand. Das war noch in der Kunoldstraße und dieser ganze Besuch ging von Hardy Vogtmann aus. Das ist Professor für biologische Landwirtschaft aus Witzenhausen, bei dem ich studiert habe.
Das war der, also wir haben vorhin darüber geredet, dass da die weltweit erste Professur eingerichtet worden ist für ökologische Agrarwissenschaften. Das war eben der Hardy Vogtmann.
Und Engelhard Böhnke. Die beiden, Hardy Vogtmann war für den Gemüsebau oder Pflanzenbau zuständig und Engelhard Böhnke für die Tierproduktion und Tierrichtung. Und die hatten Kontakt zu Prinz Charles, weil Prinz Charles sozusagen einmal angerufen hat oder jedenfalls irgendeiner von denen. Und die sollten seine Ländereien auf biologischen Landbau umstellen. Und dabei waren die Berater. Und dann hat scheinst Prinz Charles mal irgendwann gesagt, er würde sich das gerne mal angucken, wie das in Deutschland ist. Auch die Vermarktung, weil die Vermarktung war damals sehr stiefmütterlich in Großbritannien noch. Und so ist das entstanden. Und da kam Hardy Vogtmann, hat mich angerufen. Hier, Hans-Georg, wie sieht's aus? Was hältst du davon, wenn Prinz Charles vorbeikommt? Und ich, ach ja, wir würden dann aber einen Vormittag zumachen. Und ich, ach, du ahnst es nicht, dann machen wir einen Vormittag zu. Da habe ich überhaupt keinen Umsatz. Das geht ja gar nicht so nach dem Motto. Also mein Englisch war auch nicht so gut. Aber das war ein richtiges Highlight. Das war wunderschön. Ja, war sehr gut.
Was ist Ihnen da am meisten in Erinnerung geblieben?
Dass er nichts gegessen hat.
Was? Warum nicht?
Nein, wir hatten Schnittchen und das und jenes, alles vorbereitet, super dekoriert. Und Prinz Charles, habe ich gedacht, nee, jetzt muss er wenigstens mal alle Wurst probieren, das geht doch gar nicht. Aber er ist Vegetarier und er hat dann gerade mal in ein trocken Brot reingebissen. Und ich glaube, der darf das vielleicht nicht. Vielleicht hat er Angst vor, dass er vergiftet wird oder so, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls hat er das nicht gemacht, aber es war ein sehr guter Tag da. Es hat totalen Spaß gemacht. Mit meinem Englisch kam ich natürlich absolut an die Grenzen, habe mich geärgert, dass ich in der Schule so faul war. Naja.
Was wollte er denn so wissen oder was hat er da gelernt bei Ihnen?
Ach, das, was er gelernt hat, das kann ich gar nicht sagen, ob er was gelernt hat. Aber er hat sich sehr interessiert dafür, wie wir das machen, dass wir praktisch aus der Region produzieren und die Sachen aus der Region verkaufen. Das war, ist ja eigentlich mehr das Aushängeschild von damals gewesen, auch und heute noch. Das fand er schon sehr interessant. Und ja, dass man halt einen Markt macht. Damals hatten wir schon eine frische Fleischtheke, eine Käsetheke und so weiter alles. Das gab's ja auch in England überhaupt nicht. Und das war schon interessant für den, ja.
Sie haben ihn, glaube ich, auch ein Jahr später dann in England besucht.
Genau, da haben wir ihn besucht. Da konnten wir aber natürlich nicht seine Läden. Der hat ja nur seine Ländereien. Die haben wir besucht und das war super spannend auch. Ich finde ihn einen sehr, sehr, sehr offenen, sympathischen Mensch. Und wie der vorher immer in der Presse dargestellt worden, das ist überhaupt nie der Fall gewesen, sondern ein wirklich wissbegieriger, offener Mensch, den ich sehr hoch schätze.
Wenn Sie sagen, Sie waren beeindruckt von den Ländereien, was?
Sie naja, die Menge, die man da hat, also ich meine, das sind ja, kannst du bis zum Horizont gucken, wie das geht alles, ne? Und alles super gepflegt. Und er beschäftigt sich auch selber damit, hat dann so einen Kräutergarten uns gezeigt, den er natürlich nicht er macht oder auch nicht Camilla oder weiß ich nicht wer, aber schon Bedienstete, aber nach seinen Vorstellungen, ja.
Als Sie angefangen haben, Ende der 80er, da war Bio noch eine Nische. Ja, heute gibt es Öko-Gurken, Bio-Quark in jedem Discounter zu kaufen. Wie sehr Sie sich als Bio-Pionier darüber freuen, darüber reden wir gleich. Vorher gibt es Ihren nächsten Musikwunsch, das Lied Nun steigt aus blauen Tiefen. Das wurde 1902 komponiert und ist auch ein Stück Ihrer Familiengeschichte. Warum?
Ja, das ist Luise Greger, meine Urgroßmutter. Die war halt Komponistin. Und ist mit 6 Jahren oder 10 Jahren, das weiß mein Bruder besser, ist sie schon vor dem Zaren aufgetreten und war eine Siegerklavier- oder Pianistin und hat romantische Lieder komponiert. Aber wie das so ist, Komponistinnen sind zu der damaligen Zeit oder heute wahrscheinlich auch noch, sind nicht so angesagt gewesen. Aber die ist halt aus der Versenkung mal, aus einer eisernen Truhe sozusagen sind die Noten mal gesichtet worden und der Furore Verlag hier in Kassel hat es dann dankenswerterweise nach vorne gebracht, aufgearbeitet und da gibt es jetzt verschiedene CDs darüber, ja.
Und ich glaube sogar eine Straße ist nach ihr benannt, ne?
Naja, nicht eine Straße, das ist ein Weg, das ist der Luise-Greger-Weg, das ist da, wo ich oben geboren bin, das ist sehr schön, ja.
Hans-Georg Greger zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Das war ein Lied, das ihre Urgroßmutter Luise Greger komponiert hat. Und wir hatten es schon, einer ihrer Söhne spielt bei der berühmten Band Milky Chance. Wie musikalisch sind Sie eigentlich selbst? Spielen Sie auch ein Instrument?
Ja, ich spiele auch, habe ein Instrument gespielt. Ich habe Geige gespielt, wollte ich unbedingt als Kind. Aber nachdem meine Freunde im Sommer draußen immer Fußball gespielt hatten und ich Geige üben sollte, musste, ist das ein bisschen vernachlässigt worden. Also ich, leider Geige hat sich keine Karriere aufgetan für mich.
Also ich höre schon so ein bisschen, Natur war schon immer mehr Ihr Ding. Also
naja, klar, das ist natürlich auch ein bisschen geprägt, auch über die Pfadfinder. Wir waren bei Pfadfindern, waren wir immer draußen, über Zelten und alles sind mit 10 Jahren oder 11 Jahren war ich, da war ich in Frankreich mit den Pfadfindern. Also die Natur, das gefällt mir schon so, klar.
Sie haben Ende der 80er einen Bioladen in Kassel aufgemacht. Da war das ja doch noch eher Nische. Inzwischen gibt es Bio-Lebensmittel in jedem Supermarkt, von Edeka über Rewe bis Lidl. Ist das jetzt ein Traum, für jemanden wie Sie, der so Bio für alle machen will?
Naja, ein Traum weiß ich jetzt nicht. Das Schwierige daran ist, die haben uns ja alle vorher ausgelacht. Ne? Ich weiß noch, ich war da auf irgendeinem Treffen da, wo alle möglichen Leute waren. Da haben die uns wirklich ausgelacht. Hahaha, wie kann man denn Biofleisch verkaufen und so weiter. Mittlerweile sind die alle auf den Zug aufgesprungen, weil sie gemerkt haben, oh, damit kann man ja Kunden binden und auch was verdienen. Also grundsätzlich sagt man, ist es natürlich schön, dass es so viel Bio gibt. Das ist klar. Aber wenn etwas in der Masse produziert wird, das liegt vielleicht in der Natur der Dinge, dann verändern sich die Richtlinien, dann verändern sich die Bedingungen für die Landwirtschaft. Und das sehe ich schon mit großer Sorge. Also da gibt es verschiedene Beispiele. Jetzt zum Beispiel gehen die Rindfleischpreise durch die Decke. Warum? Es ist ganz genau zu erklären, weil auf dem Markt, weil Lidl, Aldi, was weiß ich, alle wollen Bio haben, Biofleisch haben und somit gibt es zu wenig.
Und Sie hatten es ja vorhin auch schon angesprochen, auch im Biomarkt kommt die Massentierhaltung teilweise an, wo Sie sagen, das ist eigentlich kein wirkliches Bio mehr, oder?
Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also es gibt ja schon strenge Richtlinien, die werden auch mit Sicherheit eingehalten. Gibt es schwarze Schafe, das weiß, kann ich nicht sagen, aber das ist schon Bio. Aber es ist natürlich auch so, dass die Landwirtschaft schon in eine Richtung geht, die auch die Biolandwirtschaft, wo halt, Massenproduktion nicht, aber wo zumindest auch sehr viele Tiere da sind, das ist klar. Und da muss man natürlich unglaublich aufpassen, dass man da nicht eine Grenze überschreitet, die es dann zu Problemen führt und wo das Tierwohl nicht mehr gesichert ist. Ja.
Ist das so eine Herausforderung für die Zukunft oder wo sehen Sie so die größten Herausforderungen?
Ja, da auf jeden Fall ist das eine Zukunft und das muss man ja auch von der Einstellung sehen, dass es halt, wenn ein Lebensmittel ordentlich produziert ist, dass das einfach einen Preis hat. Und deswegen muss man froh sein, dass manchmal nicht irgendwas für 59 Cent einen Blumenkohl kriegt oder sowas. Da kann kein Mensch von leben. Das ist genauso bei Hähnchen. Bei Hähnchen ist es extrem. Ja, bei uns kostet so ein Hähnchen, ich glaube, um die 15 Euro das Kilo. Und das kriegen sie aber im Supermarkt für 3,50 Euro.
Konventionell, ne?
Ja, konventionell. Das muss man sich ja mal überlegen. Aber wenn ich sehe, wie diese Tiere aufwachsen, wie die laufen, wie die frei rumlaufen, da habe ich schon eine große Sorge, dass auch in der Biolandwirtschaft die Massentierhaltung noch mehr Einzug einhält. Und ja, da habe ich schon große Sorgen, dass sich da was verwässert.
Inzwischen führt Ihre Tochter Janina Neumann das Geschäft. Wie schwer ist es für Sie loszulassen? Weil man merkt ja schon, Sie brennen für Ihren Laden.
Naja, ich bin sehr gerne in unserem Laden. Ich bin aber super froh. Die ist halt einfach viel besser strukturiert als ich. Die hat das einfach viel besser. Die Arbeitspläne, alles ist wunderbar. Das kriege ich alles nicht so hin. Ich bin froh, wenn ich jetzt so einen kleinen Grüß-August mache im Laden, wenn ich die Kunden sehe, mit denen ein bisschen schnacken kann und ansonsten auch Freiheiten habe. Das genieße ich schon sehr und manchmal habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, ob ich da unserer Tochter nicht so viel was aufgebürdet habe, weil das ist schon anstrengend, so einen Laden zu führen. Ja.
Sie haben es ja gesagt, da haben Sie keine Arbeitszeiten von 8 Stunden, sondern Sie sind immer da.
Naja, das war früher so, als unsere Kinder klein waren, da muss man so mal sagen, also ohne meine Frau wäre das ja gar nicht gegangen, ohne Claudia, meine Frau Claudia wäre das null gegangen, die hat die ganze Buchführung gemacht. Man braucht immer für so einen Betrieb auch einen Erbsenzähler, also das ist nicht im negativen Sinne, aber man muss immer aufpassen, dass man auch wirtschaftlich ordentlich wirtschaftet und arbeitet und die hat die ganze Buchführung gemacht und das war immer am Sonntag.
Hat sich denn Ihr persönlicher Lebenstraum erfüllt mit diesem Bioladen?
Oh, das weiß ich nicht. Ob das mein Lebenstraum war? Naja, vielleicht schon. Als Kind habe ich mir immer mal vorgestellt, jeden Tag ein gehacktes Brötchen zu essen. Ja, das ist
Fleisch
wirklich
ist schon in Ihrem Leben sehr präsent. Ne?
Ja, aber ich bin auch so aufgewachsen, komischerweise. Bei uns gab es einmal einen Sonntagsbraten, in der Woche Frikadellen oder irgend sowas in der Richtung. Ja, ich esse gerne Fleisch, das muss ich wirklich sagen. Und ich freue mich auch darüber, wenn die Tiere gut leben und dann werden die geschlachtet, dann ist es so. Und ich kann Ihnen sagen, wenn ich mal schlechte Laune hatte im Laden oder wenn irgendwas nicht gut läuft, dann kann es schon sehr oft passieren, dass ich zu so einem gehacktes Brötchen greife.
Gibt es noch was, was Sie sich für die Zukunft wünschen?
Ach, für die Zukunft wünsche ich mir eigentlich, dass es so, dass eigentlich alle zufrieden sind. Also global habe ich natürlich große Wünsche, dass sich die Leute untereinander einfach mal besser verstehen. Also das sind schon Zukunftskünste. Oder das ist mir ein großes Anliegen, dass die Menschen, die auch bei uns im Laden sind, aus aller Couleur kommen und sich einfach gut verstehen. Und das ist eine Aufgabe, da müssen wir alle im Kleinen und im Großen dran arbeiten, dass wir einfach mehr Verständnis füreinander haben.
Bio-Lebensmittel für alle, das ist der Traum von Hans-Georg Greger. Der Ökopionier aus Kassel war zu Gast bei mir, Vera John im Doppelkopf in HR2 Kultur. Nachzuhören jederzeit in der ARD-Audiothek. Herr Greger, schön, dass Sie da waren.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.
Machen Sie weiter Ihr Ding, so wie Udo Lindenberg, Ihr letzter Musikwunsch.
Ja.
Als ich noch ein junger Mann war, saß ich locker irgendwann da auf der Wiese vom Hotel Kempinski. Trommelstöcke in der Tasche, in der Hand ne Cognacflasche und ein Autogramm von Klaus Kinski. Ich guckte hoch aufs weiße Schloss oder malorende Blumenfuß. Ne, irgendwie, es war doch klar, irgendwann, da wohn ich da. In der Präsidenten-Suite, wo es nicht reinrichtet und nicht zieht. Und was stell ich dann? Dosen Bier und Kaviar. Und ich mach mein Ding, egal was. Ich geh meinen Weg, hab gerade am Schreck, das ist egal. Ich mach mein Ding, egal was die anderen labern. Was die Schwachmaten einem so raten, das ist egal. Ich mach mein Ding. Jetzt kommst du aus der Provinz. Und wenn auch jeder sagt, du spinnst, du wirst es genau so bringen. Mach's auf die charmante Art, mal elastisch, manchmal hart. Manchmal musst du das Glück auch zwingen. Später spricht dann Wilhelm Wieben, er ist sich immer treu geblieben. Die Mode kam, die Mode ging, man war immer noch der King. Ja, du machst dein Ding, egal was die anderen sagen. Du gehst deinen Weg, gerade auf Schritt, es ist doch egal. Egal was die anderen labern, was die Schwachmaten einem so raten, das ist egal. Ich mach mein Ding. Ja, das ist es.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.